SWR 2 Wissen.
William Faulkner, Licht im August, das unbekannte Meisterwerk. Eine Sendung von Michael Mahr.
Im August gibt es um die Mitte des Monats herum ein paar Tage, wo man plötzlich den Vorgeschmack des Herbstes bekommt. Es ist kühl und das Licht hat eine besonders helle, strahlende Qualität.
So beschrieb William Faulkner einmal die Erinnerung an das Licht im August, das einem großen Roman den Titel gab. Und so kühl und hell wie an einem Augusttag in Tennessee, strahlt das Licht dieses im Jahre 2008 neu übersetzten Romans auch heute noch. Ganz unumwunden gesagt, es ist kaum fassbar, dass dieses Buch schon 1932 erschienen sein soll. Wenn man es heute liest, verliert man den Glauben an die Fortentwicklung der Kunst, falls man einen solchen Glauben je gehegt haben sollte. Was Faulkner in Licht im August an literarischer Raffinesse und Wucht entfaltet, ist bis heute unübertroffen. Wer nach diesem Buch in irgendeinem Gegenwartsroman blättert, wird ihn unweigerlich anämisch finden.
Um nicht zu sagen anaerob, ein Wort, mit dem der frühe Faulkner-Übersetzer Arno Schmidt seine literarischen Gegner bedachte.
Ein Fachbegriff für biologische Prozesse, die ohne Sauerstoff ablaufen. Und allenfalls der junge Arno Schmidt erscheint nicht blutleer oder sauerstoffarm gegen den Meister aus Mississippi. Noch knapp im 19. Jahrhundert wurde William Faulkner geboren. Er schrieb, wenn er sich nicht gerade betrank, sein Leben lang Romane, die meistens in einer fiktiven Stadt in den Südstaaten spielten. Gleich mit ihrem Erscheinen zählten sie zur kühnsten literarischen Avantgarde. Gottfried Benn etwa hatte Licht im August schon 1935 nach Erscheinen der deutschen Übersetzung gelesen und äußerst fesselnde, fast beunruhigende Partien darin entdeckt. 1950 gewann Faulkner den Literaturnobelpreis. Es ist einer der wenigen Fälle, in denen diese Auszeichnung nicht gleichbedeutend ist mit dem Aufkleber »Für die Nachwelt unbrauchbar«. Diese Nachwelt zapft Faulkners epischen Strom bis heute an. Um nur ein Beispiel zu geben. No Country for Old Men, der von den Coen-Brüdern spektakulär verfilmte Roman Cormac McCarthys, wäre ohne Faulkners finstere Epen aus den Südstaaten gar nicht zu denken. Auch der ebenso finstere Dennis Johnson wäre nichts ohne ihn.
Dennoch gilt Faulkner heute als leicht antiquiert. Nichts könnte falscher sein. In einem Mount Rushmore der Schriftsteller des 20. Jahrhunderts müsste Faulkner aus Stein gehauen neben Proust, Joyce und Nabokov hochragend auf die schwarzen Hügel South Dakotas blicken. Selbst wenn der Letztgenannte, der Verfasser von Lolita, sich nur abschätzig über Faulkner äußerte. Er könne dessen hinterwäldlerischen Heimatchroniken nichts abgewinnen. Man zitiert es nur seufzend. Aber das war mit Faulkner wie mit Pasternak. Die hatten den Nobelpreis gewonnen. Nabokov wartete bis zu seinem Tod vergeblich auf den Anruf aus Stockholm.
Recht hingegen hatte der frühe und neidfreie Leser Gottfried Benn. In der Tat. Fesselnd und beunruhigend ist der Roman Licht im August bis heute. Das liegt daran, dass er sein Rätsel nicht verliert. Worum es ungefähr in ihm geht, fasst ein Kritiker folgendermaßen zusammen.
Licht im August setzt ein mit der Geschichte der Lina Groove, einer Gestalt von fast biblischer Einfalt. Einer jungen Frau, die, verführt und verlassen von einem gewissen Lucas Birch, sich auf den Weg macht nach Jefferson. Ihr Weg kreuzt sich mit dem des Joe Christmas, eines Wanderarbeiters, halb weißer, halb schwarzer, der zu Bewegung verdammt, getrieben vom Mut angestoßener und angespornter Verzweiflung, unterwegs ist auf 1000 Straßen. In Jefferson, Faulkners fiktiver Südstaaten-Kleinstadt, ein Abbild der Stadt Oxford im Bundesstaat Mississippi, überschneiden sich beider Schicksalslinien. Lina wird ihr Kind gebären und schließlich weiterziehen nach Tennessee, Joe Christmas in einer unvergesslich grausamen Szene den Tod finden.
Der Hauptarm dieser sich in vielen Seitenarmen voranschlängelnden Geschichte handelt also von Joe Christmas, dem düsteren Helden. Und die großen Themen des Buches sind, nun ja, die Südstaaten, Rassen- und Glaubensproblematik, verdrängte Sexualität, der Mythos des überpotenten Schwarzen, den der Weiße mit Neidhass verfolgt.
Nichts, so könnte man denken, was uns heute so furchtbar auf den Nägeln brennt. Aber hier liegt der große Irrtum. Faulkner ist nicht wegen seiner Themen groß. Man könnte so weit gehen und sagen, dass er nicht wegen, sondern trotz seiner Themen ein überragender Autor ist, was natürlich maßlos überzogen wäre.
Seine Landschaftsbilder sind grandios. Meisterhaft ist seine Behandlung der Zeit. Der Roman ist zwar chronologisch erzählt, springt aber in bestimmten Intervallen zurück, um die Vergangenheit der Figuren nachzuholen. Wie es Faulkner gelingt, immer wieder eine Fuge zu finden, in die er seine Sonde versenken kann, grenzt an Magie.
Aber auch auf der Oberfläche ist seine Prosa voller Reize. Der Witz der Dialoge ist so trocken wie der Staub unter der Sonne Tennessees. Ein Meister ist Faulkner auch in der Metaphorik. Seine Bilder sind zugleich drastisch und komisch. Auf jeder Seite finden sich Finessen der Psychologie und der Wahrnehmung, wie man sie sonst nur von Proust kennt. Nehmen wir ein beliebiges Beispiel. Der junge Joe Christmas betritt das Haus seiner ersten Freundin, einer Prostituierten, indem er gleich brutal verprügelt werden wird, was er aber nicht ahnt.
Erst als er die Hand an die Tür legte, wurde er sich der völligen Stille dahinter bewusst. Einer Stille, von der er auch mit 18 Jahren wusste, dass es mehr als eines Menschen bedurfte, sie zustande zu bringen.
Ist das nicht glänzend beobachtet? Oder besser, belauscht? Oder die Szene, als Christmas ein Auto anhält und sich auf den Rücksitz pflanzt. Das junge Pärchen vorne stirbt 1000 Tode, denn Christmas fuchtelt mit einer Waffe herum. Endlich kann sich das Mädchen auf dem Vordersitz nicht mehr beherrschen und fängt an zu wimmern.
Ein Geräusch, das im nächsten Augenblick, als die Angst sozusagen an Mut gewann, sehr viel lauter wurde.
Zu diesem Zeitpunkt ist Christmas schon stark verwirrt. Er ist auf der Flucht, er hat nicht geschlafen, er nimmt die Umwelt nur noch durch Schlieren wahr. Am Rande bemerkt er, dass ihn zwei Negerkinder anstarren. Christmas fragt sie, welcher Wochentag heute sei. Die Kinder starren den verwirrten Mann immer noch an und gehen weiter. Christmas, heißt es dann,
sitzt da und blickt nachsinnend, wie es scheint, auf die Stelle, wo sie gerade gestanden haben. Als wären sie für ihn beim Weggehen einfach aus zwei Hüllen herausspaziert.
Der Erzähler lässt uns in das zunehmend verwirrte Hirn seiner Figur blicken. So leicht, wie er von der Vergangenheit ins Präsens gleitet, so leicht gleitet er in seine Figuren hinein und dann wieder heraus. Nur ein Beispiel wieder für diese Technik. Christmas hat gerade in der Kirche mit dem Bein einer Kirchenbank den Schädel eines Angreifers eingeschlagen und steht jetzt in der Nacht auf dem Kirchhof. Er atmete tief ein, heißt es.
Er atmete tief ein. Er stellte fest, dass er abwägend das Bein von der Kirchenbank hob, neugierig, als wollte er es ausbalancieren, als hätte er es nie zuvor angefasst.
Christmas stellt fest, was er gerade tut. Als sei sein erstes Ich mit dem Handeln beschäftigt, während das zweite, etwas langsamere, ihm dabei zuschaue. Das ist nicht nur ein Signal für die beginnende Bewusstseinstrübung oder Spaltung, die Christmas erfährt. Es zeigt zugleich Faulkners Technik, zwischen der Innen- und der Außensicht hin und her zu oszillieren, in die Figuren hineinzuschlüpfen und in einem Satz schon wieder heraus.
Die Hauptfigur, wir hören es, scheint öfter zur Waffe zu greifen. Hier war es das Bein einer Kirchenbank. Ein Stuhlbein war es, mit dem Christmas seinen Stiefvater erschlug. Und ein Rasiermesser war bei der Ermordung seiner Geliebten im Spiel. Der Roman »Licht im August« ist, wenn wir uns jetzt doch endlich seinen Themen und Figuren zuwenden, unter anderem die Schilderung einer Gewaltkarriere. Sein Held Joe Christmas erfüllt alle Klischees des gewalttätigen Schwarzen, wie sie der rassistische Süden pflegt. Die Pointe dabei ist nun, dass die Rasse selbst gar keine Rolle spielt. Sie ist eine reine Zuschreibung. Niemand weiß wirklich, ob in den Adern des hellhäutigen Joe Christmas schwarzen Blut fließt. Die Indizien dafür beruhen auf Hörensagen und sind äußerst schütter. Aber es genügt, dass Christmas es glaubt. Das Ergebnis ist dasselbe. Wie bei Dostojewski, seinem östlichen Ahnherrn, ist die Menschenseele bei Faulkner voller Rätsel und Widersprüche. Nehmen wir Joes Reaktion auf seine Stiefeltern. Da wäre als erster der Stiefvater McEachern, der das Kind aus dem Waisenhaus kauft. Schon sein erster Auftritt sagt eigentlich alles über ihn. Der kleine Joe sieht, wir zitieren,
einen gedrungenen Mann mit gestutztem braunem Bart und kurzem, wenn auch nicht frisch geschnittenem Haar. Sowohl das Haar als auch der Bart waren von borstiger, kräftiger Beschaffenheit, ohne Silberfäden, als glitte die Pigmentierung an den 40 oder mehr Jahren ab, die das Gesicht offenbarte. Die Augen waren hell, kalt. Er trug einen Anzug aus hartem, gediegenem schwarzen Tuch. Auf dem Knie lag ein schwarzer Hut, den er mit einer stumpffingerigen, sauberen Hand festhielt, die selbst auf dem weichen Filz des Hutes zur Faust geschlossen war. Quer über seine Weste hing eine schwere silberne Uhrkette. Seine schweren schwarzen Schuhe standen fest beieinander, sie waren mit der Hand gewienert worden. Sogar das fünfjährige Kind wusste, als es ihn ansah, dass der Mann keinen Tabak rauchte und es auch bei anderen nicht tolerieren würde. Aber wegen seiner Augen sah er den Mann nicht an. Er spürte jedoch, dass der Mann ihn ansah, mit einem kalten, intensiven, starrenden Blick, der aber nicht absichtlich schroff war. Es war der gleiche Blick, mit dem er ein Pferd oder einen gebrauchten Pflug gemustert hätte, von vornherein überzeugt, dass er Fehler entdecken würde, von vornherein überzeugt, dass er kaufen würde.
Im Gegensatz zu diesem Stiefvater ist die Stiefmutter sanft. Verstohlen steckt sie Christmas Essen zu und offensichtlich leidet sie unter dem harschen Wesen ihres Mannes. Der Junge, sollte man denken, müsste eher dankbar sein. Aber interessanterweise und typisch für den Psychologen Faulkner ist er das gerade nicht.
Man beachte diese psychologische Feinheit. Erst der Versuch der Stiefmutter, die Strafen zu mildern, rückt diese Strafen aus dem Reich des Naturrechts und macht sie zu etwas Persönlichem und darum Beschämendem. Der Junge würde lieber mechanisch ausgepeitscht werden, weil es sich so eben gehört.
Das ist kompliziert gefühlt und furchtbar ungerecht für die arme Frau, aber es ist gleichzeitig erschreckend glaubwürdig. Genau so, spürt man, sieht es in der Seele des immer Geschmähten, immer Geprügelten aus. Da spielt auch das hinein, was Freud die Identifikation mit dem Aggressor genannt hat, die freilich nicht so weit geht, dass Christmas seinen Stiefvater nicht bald mit einem Stuhl erschlüge. Ein Firnis des Bösen wird nun alles überziehen, was er anfasst. Nach seinem Ausbruch gegen den Stiefvater wird er auf die Straße treten, die sich 15 Jahre lang hinziehen sollte. Am Ende dieses Wegs steht sein zweiter Wutausbruch, sein zweites Ausrasten. Die Bewohner Jeffersons finden ein niedergebranntes Haus und eine ermordete weiße Frau. Joe Christmas ist auf der Flucht. Dass er ein Schwarzer sei, trotz heller Hautfarbe, spricht sich bald herum. Nicht zuletzt, weil er selbst es seinem vermeintlichen Freund Brown anvertraut hat. Mit wohligem Schaudern steht das Publikum vor der Leiche.
Wer ist denn in diesem Roman gut? Wer ist ein Sympathieträger? Wer vertritt die gerechte Seite? Sein Held Christmas sicher nicht. Er ist eine Art Raskolnikow des Südens. Die Heldin, die schwangere Lina, ist die reine Unschuld. Aber sie ist auch herzzerreißend naiv. Mrs. Burden, die Geliebte von Joe Christmas, ist eine alternde, weiße Yankee-Frau, die sich für die Rechte der Schwarzen einsetzt und von der Gemeinde isoliert lebt. Christmas trifft sie, als er 33 ist. Nicht zufällig ist es das Alter, in dem Christus den Kreuzestod starb. Ihrem Namen getreu, wird ihm Mrs. Burden zur Bürde, zur Last, kurzum zum Kreuz, das er tragen muss.
Und das im allnächtlichen Besteigen ihres Altjungfernbettes besteht. Die weiße Frau wird von Christmas erweckt und entwickelt einen unstillbaren sexuellen Appetit. Christmas erfüllt seine Pflichten allerdings nur widerwillig.
Jedenfalls sagt er sich im Lauf ihrer 3 Jahre währenden Liaison immer öfter: Ich sollte gehen.
Doch etwas hielt ihn, so wie ein Fatalist immer gehalten werden kann, durch Neugier, Pessimismus, durch schlichte Trägheit. Unterdessen ging das Verhältnis weiter und drückte ihn immer tiefer hinab, mit dem gebieterischen, über alles hinweggehenden Furor jener Nächte. Vielleicht wurde ihm klar, dass er nicht entfliehen konnte. Jedenfalls blieb er und beobachtete die beiden Kreaturen, die in ein und demselben Körper wie 2 im Mondlicht gleißende Gestalten an der Oberfläche eines trüben Teiches unter dem späten Mond miteinander rangen und abwechselnd einander zu ertränken versuchten. Hin und wieder kamen sie an die schwarze Oberfläche, umschlungen wie Schwestern, und die schwarzen Wasser liefen von ihnen ab. Dann rauschte die Welt wieder zurück, das Zimmer, die Wände, das friedliche Gesumm unzähliger Insekten jenseits der Fliegengitter, wo Insekten schon seit 40 Jahren sirrten. Sie starrte ihn dann mit dem wilden, verzweifelten Gesicht einer Fremden an. Wenn er sie dann ansah, formulierte er für sich, sie möchte beten, aber auch da weiß sie nicht, wie sie es tun soll. Sie fing an, dick zu werden.
Das Bild der unter Mondlicht ringenden, die einander zu ertränken versuchen und an denen die schwarzen Wasser ablaufen, dieses Bild hätte eigentlich auch den ewig skeptischen Nabokov überzeugen müssen, der selbst ein großer Schilderer erotischer Wirrungen war. Faulkner kann wirklich alles, wie man an dieser Stelle bemerkt.
In die schwarzen Wasser geht es im Folgenden immer tiefer hinein. Mrs. Burden stirbt einen grausamen Liebestod und wird aufgeschlitzt. Christmas wird gejagt und 2 Monate später ebenso grausam ermordet. Im selben Alter wie sein Namensstifter, mit dem er doch so wenig gemein zu haben scheint.
Wir erinnern uns. Als Baby wurde Christmas am Heiligabend auf der Schwelle des Waisenhauses abgelegt. Daher überhaupt sein Name. Was will uns Faulkner mit seiner christlichen Symbolik aber eigentlich andeuten? Sollen die Leiden des Sklavensohns für die Leiden Christi stehen? Immerhin scheint die Symbolik mit Plan und System durchgeführt. Christmas wird nicht zufällig am Karfreitag gefasst. Und die weibliche Hauptfigur heißt nicht zufällig Magdalena.
Gerade die Figur der Lina zeigt aber auch wieder das Schillernde der Faulknerschen Symbolik. Seine Magdalena ist die Verkörperung der unbeirrbaren Zuversicht, das ist wahr. Aber weil sie auch eine reine Törin ist, erscheint sie, bei aller Herzensreinheit, zugleich als leicht komische Figur. Gerade in dieser Komik, die ihn vor religiösem Kitsch bewahrt, ist Faulkner unübertroffen.
Das bestätigt ein Blick auf die Figur, die für das Religiöse schlechthin steht, der Geistliche namens Hightower. Ist dieser Reverend Hightower, in dem manche die geheime Hauptfigur sehen, der Leuchtturm in der Finsternis, wie sein Name anzudeuten scheint, und einer der Türme der Christenheit? Alles andere als das. Hightower ist ein verfetteter, übelriechender, von seiner Frau verlassener und von der Gemeinde gemiedener Einzelgänger, dessen Leben ein einziges Versagen war. Das macht ihn nicht unsympathisch und er ist auch von christlichen Tugenden nicht frei. Als Einziger stellt er sich dem Mob entgegen, der Christmas am Ende lynchen will. Aber hätte er ihn als Helden schildern wollen, hätte Faulkner ihn öfter das Hemd wechseln lassen. Der Geistliche ist eine tragische Figur, die unser Mitleid verdient. Aber das Geniale an ihr ist gerade das leicht Abstoßende.
Ein Freund des Holzschnitts ist Faulkner also nicht. Er mischt seine Farben subtil, und trägt sie in vielen Schichten auf. Das gilt auch für Hightowers Gegenspieler, den jungen Percy Grimm. Er tritt am Ende des Buchs auf den Plan. Das Porträt dieses ehrgeizigen Truppenführers ist unerhört klarsichtig.
Ein echter Truppenführer ist Percy Grimm dabei nie gewesen. Genau da liegt der Hund begraben. Er war zu jung, um im großen Krieg zu kämpfen und kompensiert sein Verlierergefühl mit umso größerem Hunger nach Macht. Er ist effizient und skrupellos und versteht es, eine eiserne Gefolgschaft um sich zu scharen. Sein Fanatismus ist ansteckend. Als Christmas gefangen gesetzt wird, nimmt Grimm die Sache selbst in die Hand. Er will den Mörder einer weißen Frau nicht der zuständigen Justiz überlassen. Grimm wiegelt das Städtchen auf und treibt Christmas in die Falle. Es ist Grimm, der Christmas am Ende mit 5 Kugeln erschießt.
Die Charakterstudie dieses Führers ist visionär. 1932 gibt Faulkner das Innenbild eines Faschisten. Wenn dieses furchtbar abgewetzte und missbrauchte Wort einmal verwendet werden darf. Aber die Sache hat noch eine unheimlichere Seite. In seinem Nachwort zu »Licht im August« weist der Kritiker Paul Ingendey auf Parallelen hin, die in der Tat ins Auge fallen.
Was den fanatischen Percy Grimm betrifft, so teilt er mit dem Autor zu viele biografische Züge, als dass es sich um Zufall handeln könnte. Wie Faulkner ist es dem armen Jungen verwehrt, ein Kriegsheld zu sein. Und während Faulkner die Fliegeruniform dazu benutzt, sich eine ruhmreiche Vergangenheit zu erfinden, sieht Grimm die Rettung in patriotischem Einstehen für militärische Leistung und lässt sich für diese Idee sogar die Nase einschlagen. Faulkner hat persönlichen Mut immer respektiert, er tut es auch hier. Dass nur Weiße zum Heldentum in der Schlacht fähig seien, versteht sich für den Rassisten von selbst. Als sich dank eines neuen Gesetzes auch Zivilisten eine Uniform anziehen dürfen, ist Percy Grimm mit Feuereifer zur Stelle. Die Zeit des sinnlosen Herumtrödelns ist vorbei. Endlich kann er den Makel, dass er zu jung ist, um am Ersten Weltkrieg teilgenommen zu haben, auslöschen. Er hat die Tür zur Ruhmeshalle aufgestoßen.
Das Porträt des jungen Fanatikers wäre also teilweise ein Selbstporträt? So ist es. Das führt uns direkt zu einem der Geheimnisse der großen Literatur. Die größten Autoren haben die Fähigkeit, falkengleich über sich selbst zu schweben und noch die kleinste Regung des eigenen Herzens auszuspähen. Es ist diese Fähigkeit, die sie zu großen Autoren macht, und nicht die Frage, ob all die erspähten Regungen sympathisch sind. Marcel Proust zum Beispiel steckt in jeder seiner Figuren, auch in dem ehrgeizigen Streber, auch in der hypochondrischen Tante, die von ihrem Bett aus die Welt zu kontrollieren sucht, auch in dem nach der Akademie schielenden Snob. Um die Figuren plastisch darstellen zu können, muss der Autor sich in ihre Seelen verkrochen haben. Und das geht nur durch Selbstbeobachtung. Faulkner war ein Meister der Figurendarstellung, weil er eine reiche, zerklüftete Seele hatte, in der er genügend Material für alles fand. Auch für einen jungen, fanatischen Rassisten.
Der folgenden finalen Auftritt im Hause Hightowers hat, in das Christmas geflohen ist. Die Schüsse auf ihn sind abgefeuert. Aber das genügt Percy Grimm nicht.
Als die anderen in die Küche kamen, sahen sie den inzwischen beiseite gestoßenen Tisch und Grimm, der sich über den Mann beugte. Und als sie näher kamen, um zu sehen, was Grimm vorhatte, sahen sie, dass der Mann noch nicht tot war. Und als sie sahen, was Grimm tat, stieß einer der Männer einen erstickten Schrei aus und stolperte rückwärts gegen die Wand und erbrach sich. Dann sprang auch Grimm zurück und warf das blutige Schlachtermesser hinter sich. Jetzt wirst du die weißen Frauen in Ruhe lassen, auch in der Hölle, sagte er.
Erst wenn der potente Schwarze kastriert ist, herrscht in der Rassistenseele Ruhe. Mag es auch die der Hölle sein. Aber Faulkner lässt es dabei nicht bewenden. Die folgende Schilderung davon, wie der grausam Verstümmelte stirbt und im Gewissen der Grimmschen Jünger nachlebt, zählt zu den eindringlichsten Passagen dieses, an solchen Passagen so reichen Romans.
Der Mann am Boden hatte sich nicht gerührt. Er lag nur da. Die Augen weit geöffnet und leer von allem, außer dem Bewusstsein. Und mit etwas wie mit einem Schatten um den Mund. Einen langen Augenblick sah er mit friedvollen, unergründlichen und unerträglichen Augen zu ihnen auf. Dann schienen sein Gesicht, sein Körper, schien alles zusammenzubrechen, in sich zusammenzufallen. Und aus der zerschlitzten Kleidung um seine Hüften und Lenden stürzte das aufgehaltene Blut wie losgelassener Atem. Es stürzte aus dem bleichen Leib wie der Funkenregen aus einer aufsteigenden Rakete. Und auf diesem schwarzen Ausstoß schien der Mann aufzusteigen und in ihr Gedächtnis einzudringen, auf immer und ewig. Sie werden das Bild nie verlieren, wo sie auch sein werden. In friedlichen Tälern, an ruhigen und sanften Flüssen des hohen Alters, wo sie in den spiegelnden Gesichtern von Kindern altes Unglück und neue Hoffnungen sinnend betrachten werden. Es wird da sein, versunken, ruhig, beständig, nicht verblassend, auch nicht besonders bedrohlich, sondern aus sich allein heraus heiter. Aus sich allein heraus triumphierend.
Ebenso heiter und triumphierend, wie heute Faulkners Roman vor uns liegt. Licht im August, das neu zu entdeckende Meisterwerk eines immer noch jungen Giganten der amerikanischen Literatur.
William Faulkner, Licht im August, das unbekannte Meisterwerk. Sie hörten eine Sendung von Michael Mahr. Die Sprecher waren Patrick Blank, Eva Garg und Bodo Primus. Ton und Technik Wolfgang Rhein und Angela Raymond. Regie Stefan Hilsbecher. Redaktion Stefan Krass. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2009.